wisst immer genau, mit wem ihr Kontakt habt und was der oder diejenige mag, will und vielleicht auch schon kann.
Man muss einfach dranbleiben. Auch wenn Nein kommt, dann macht man weiter, dann geht's mit der nächsten Kunden weiter. Aber sich quasi wegducken und gar nichts machen, ist eben auch eine Entscheidung.
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt auch heute wieder mein wundervoller Co-Host Carmine Sienna, auch genannt Mino. Mino, wärst du ein bedeutender deutscher Philosoph und ich eine Moderatorin einer bekannten Politik-Show, dann würde ich dich fragen, wo erreiche ich dich? Da wir keines von beiden sind, frage ich dich, und wie geht's?
Ganz klasse Einleitung, Paula. Mir geht es sehr, sehr gut. Wie geht's denn dir?
Mir geht's auch gut. Vielen Dank.
Ach, das freut mich.
Bin gespannt, was die Folge heute bringt. Mhm. Ich glaube, das wird sehr interessant für die Leute.
Ja, definitiv. Ist ja auch ein Thema, das so ein bisschen dein Steckenpferd ist, ne? Aber da kommen wir gleich dazu. Ich bin immer noch ganz geflecht von unserer letzten Folge. Es war wirklich fantastisch. Helga ist ja eine ganz, ganz tolle Frau. Wir haben da ja auch echt cooles Feedback bekommen von den Hörerinnen und Hörern. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Von daher Kudos nochmal hier raus und ganz, ganz liebe Grüße, Helga.
Ja, vielen Dank von unserer Seite. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach rein, oder?
Ist selbstverständlich.
Los geht's.
Was ist das heutige Thema?
Ja, noch eine andere Sache unterscheidet uns grundlegend von unseren Podcast-Kollegen Lanz und Precht. Und zwar, wenn wir eine Ankündigung machen und versprechen, über ein gewisses Thema auch wirklich zu sprechen, dann halten wir dieses Versprechen und werden es heute direkt mal einlösen. Mhm. Wir sprechen heute über das Thema Vertrieb. In der Start-up-Sprache sagt man auch gerne Sales. Ja? Man hat ja auch Sales-Calls und sowas und Meetings. Man denglischt ja hier viel. Genau, und wir sprechen heute darüber, wie wir quasi es geschafft haben, von null Kunden zu den ersten Kunden zu kommen und das quasi immer weiter aufzubauen. Mhm. Wie schafft man es in einem Plattformmodell vor allem ohne Nutzer, ja, also ohne Nachfrage irgendwie ein Angebot zu schaffen und was da so am Anfang unsere Strategien waren, was auch unsere Fuck-Ups waren, unsere Fails und was wir vielleicht so auch als Learnings mitgeben können. Ne? Mhm. Das, glaube ich, können wir auf jeden Fall einige Sachen gut ansprechen heute.
Definitiv.
Ja, und es gibt natürlich ganz verschiedene Geschäftsmodelle, nach denen sich dann auch der Vertrieb richtet, ne? Und wie ihr wisst, das hatten wir ja schon in den ersten Folgen besprochen, ist das Geschäftsmodell von Compounder B2B, also Business to Business oder auch Geschäft zu Geschäft. Und es gibt natürlich aber auch andere Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel B2C, es gibt auch B2I, aber so die wichtigsten und vor allem auch die weit verbreitetsten, gerade in der Startup-Welt, ist B2C und B2B. Und Mino, vielleicht kannst du den Leuten einfach mal so ein bisschen den Unterschied zwischen diesen beiden Geschäftsmodellen erklären und vielleicht auch, was da dann der Vertriebshintergrund ist.
Mhm. Selbstverständlich, gerne. Also das ganz klassische Modell ist eigentlich immer B2C. So wie man es sich vorstellt, ein Unternehmen hat dann eben ein Produkt oder einen Service, der an den Mann oder die Frau gebracht wird. So einfach ist das. Das heißt, da im Vertrieb muss man natürlich vor allem darauf achten, dass man den Endnutzer oder den Konsumenten eben anspricht. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, wie wenn man jetzt von Geschäft zu Geschäft eben redet, wie das im B2B-Bereich wäre. Beispielsweise hat man dann hier eben sowas wie, ja, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die geht in den Rewe rein und da steht dann so ein kleiner Stand von so einem kleinen Unternehmen, das gerade irgendwie ein ganz cooles neues Produkt rausbringt und dich dann erstmal probieren lässt. Das heißt, man muss wirklich mit den Endverbrauchern ins Gespräch kommen. Wenn man ein B2B-Modell hat, wie wir das eben sind, da ist die Herangehensweise ähnlich in Anführungszeichen, weil dann eben nicht der Endverbraucher der Kunde ist, sondern eben ein anderes Unternehmen der Kunde. Aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Kommunikationslevel. Man geht da ganz anders eben ran. Da wirst du bestimmt gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist ja dein Steckenpferd, Paula. Aber man geht da natürlich ganz anders ran, weil man eben nicht, ich sag mal, irgendein Produkt oder einen Service hat, den jetzt die Masse haben möchte, sondern eben gezielt ein Segment, eine Industrie eben anspricht, wo man dann entweder ein Zwischenprodukt ist, das ist ganz ja oft der Fall, irgendwie Zubringer oder sowas, oder eben dann einen Service, wie wir eben anbieten, der für ein Unternehmen gedacht ist, das dann ihren entsprechenden eigenen Unternehmensbetrieb nochmal effizienter gestalten kann. Das heißt, einen Konsumenten versucht man ja meistens damit zu überzeugen, dass das Produkt irgendwas ist, das die unbedingt brauchen, wie ein cooler neuer Schokoriegel oder sowas. Ja, das brauchst du unbedingt, weil da ist viel mehr Nährstoffe drin als in einem Snickers zum Beispiel oder so. Während wir jetzt, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, ja eher darauf gehen musst zu sagen, ja, mit unserem Produkt, mit unserem Service könnt ihr Kosten sparen, könnt ihr irgendwie effizienter eure Kunden ansprechen etc.
Genau, ja, das ist, glaube ich, mal sehr gut zusammengefasst. Und es ist tatsächlich auch richtungsentscheidend, wie man anfängt, wie man sich seine Strategie überlegt. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall vorher ganz genau wissen, wer sind meine Kunden, ja, wen spreche ich genau an und was will ich verkaufen und wem vor allem. Es gibt zum Beispiel auch Modelle, da ist B2C2B. Ja, also da ist quasi alles mit drin. Da ist, verkauft ihr auf der einen Seite an die Nutzer oder an die Endverbraucher, ja, also B2C, ihr verkauft aber auch an Firmen, das gibt es natürlich auch. Ich meine, wir im Plattformmodell ja auch irgendwie, ja, wir verkaufen auf der einen Seite ein Produkt, wofür wir auch Geld möchten, ja, also wofür wir bezahlt werden möchten, das ist unser Geschäftsmodell. Und auf der anderen Seite verkaufen wir den Nutzern ein kostenloses Angebot, das sie nutzen können. Und das ist natürlich auch eine Vertriebsstrategie, zu sagen, etwas ist kostenlos. Ja, das ist natürlich verlockend für die Menschen vor allem. Da muss man immer gucken. Ja, das ist natürlich, wenn Geld im Spiel ist, ist es immer ein Geschäft, das man eingeht und dementsprechend immer ein bisschen schwieriger natürlich auch an die Leute heranzutreten, vor allem am Anfang. Es gibt da so ein paar Hürden, die hatten wir auch. Ganz am Anfang, bevor man die ersten Gespräche geführt hat. Man macht sich Gedanken darüber, soll ich überhaupt den Preis ansprechen? Ja, soll ich eher auf die Effizienz eingehen, auf das Produkt oder soll ich eher auf den Kunden selbst eingehen? Ihr kennt bestimmt das Problem, dass ihr, wenn ihr vielleicht selber schon Vertriebserfahrung habt, dass man ganz viel redet, dass man sich ganz toll darstellt, ja, dass man die Besten ist, dass man das Leben des Kunden einfach revolutionär verbessern möchte und selber eigentlich den Kunden gar nicht zum Sprechen kommen lässt, ja. Also man überschattet so ein bisschen das Gespräch und am Ende sind noch viele Fragen offen, man hat aber keine Zeit mehr und so. Deswegen, da kommen wir auch später dazu, wie man so Gespräche dann vielleicht nochmal aufbauen kann. Aber das sind natürlich die Anfängerfehler, die ich gemacht habe, die, glaube ich, jeder macht. So. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil durch diese Gespräche lernt man. So. Und da könnten wir auch jetzt direkt mal reinstarten, vielleicht in unsere Erfahrungen. Gut, wir hatten jetzt die Ausgangsposition Plattform, leere Plattform, keine Hochschule drauf. Wie gehen wir jetzt vor? So, und ich glaube, bei uns natürlich die Strategie zum Markteintritt, die super funktioniert hat, auch die einzige Möglichkeit, die wir hatten, war, wir wenden uns an unsere Alma Mater, an die CBS International Business School und fragen einfach mal nach, was unsere eigene Hochschule, die aber eigentlich unser potenzieller Kunde wäre, überhaupt Interesse an sowas hat. Wie kommt sowas rüber? Wie kommt sowas an? Das ist natürlich ein bisschen naiv gewesen, weil wir das Ding schon fast fertig hatten. Ja, also wir haben schon extrem viel Zeit rein investiert und erst dann angefangen, über vertragliche Dinge zu sprechen. Wir haben im Vorfeld natürlich schon mit der CBS gesprochen, über technische Feinheiten, über die Abwicklung der Bewerberdaten und so weiter, wie sowas aufgebaut werden muss, wie sowas aussehen sollte. Also die wussten schon von uns, aber jetzt sage ich mal, die Geschäftsführung, die Entscheidungsträger, die hatten jetzt noch nicht wirklich einen Plan davon, was wir vorhaben. Ja? Und dann kam es ja zu unserem Verkaufsgespräch, bei dem wir sozusagen unseren allerersten Vertrag verhandelt haben und den auch tatsächlich dann am Ende unterschrieben bekommen haben. Genau, seitdem ist CBS aber auch bei uns Kunde und hat ja seitdem auch nicht mehr irgendwie den Vertrag gekündigt oder so. Also sind bis heute bei uns dabei, sind auch natürlich sehr dankbar dafür, dass wir diesen ersten Schritt machen durften. Aber man hat auch bei diesem ersten Gespräch gemerkt, wie, sage ich mal, jung wir noch waren. Ne? Wir haben sehr viele Dinge sehr schnell akzeptiert. Wir haben sehr viele Dinge vorher auch gar nicht bedacht, was jetzt Fragen angeht zum Beispiel. Wir waren noch nicht so, ich sag mal, wortgewandt. Ja? Das sind alles Dinge, die da reinspielen. Ne? Weil ich kann mich erinnern, die ersten Gespräche mit den allerersten Hochschulen, die überhaupt noch nichts mit uns zu tun hatten, beziehungsweise wir noch nichts davon wussten. Das heißt, diese Vertriebsstrategie nennt sich Kaltakquise. Man nimmt sich einfach mal den Telefonhörer und ruft da an oder man schreibt einfach mal blind eine E-Mail raus, ja, und hofft, dass irgendwas zurückkommt. Man ändert diese E-Mail 300 Millionen Mal, versucht sich verschiedene Ansprachemodelle zu überlegen. Und also ich kann mich erinnern, dass die ersten Gespräche so, ich sag mal, in Anführungszeichen schlimm waren, auch wenn man nachher tatsächlich Erfolg hatte und die Hochschulen irgendwie zum Mitmachen überredet hat. Sie waren schlimm, weil man immer die Ungewissheit hatte, was kommt heute? Welche Fragen kommen heute auf mich zu? Was haben wir noch nicht bedacht? Also wir hatten da so, ich hatte da immer das Gefühl, ich bin noch nicht ganz im Thema drin, weil es halt noch komplett neu ist. Man kannte zwar den Markt, man kannte sein Produkt, aber man wusste noch nicht wirklich, wie verkaufe ich das jetzt, ja? Also wir wussten extrem viel darüber, was wir gebaut hatten, was unsere Vision war, wo möchten wir hin, wir können so viel Gutes machen. Wir wissen, dass der Markt das auch will, wir wissen, dass der Markt das auch braucht, ja, weil wir ja, wie gesagt, schon ein bisschen Gespräche mit Kunden geführt hatten. Aber wir wussten halt nicht, oder ich wusste nicht, wie bringen wir das rüber, ja? Wie schaffen wir das, dass wir unsere Energie, unsere Überzeugung jetzt auf die Hochschulen übertragen? Und wenn man, jetzt mache ich einen großen Sprung, aber wenn man die Gespräche von damals und heute vergleicht, das sind allein vom Selbstbewusstsein und allein von dem Auftritt, ja, also wie wir uns hinstellen und sagen, hier, wir sind die und die, wir haben das und das schon erreicht, macht mit oder nicht, ja. Damals war, bitte, bitte macht mit. Wir wollen unbedingt irgendwie größer werden. Das haben die natürlich auch gespürt. Ich weiß auch gar nicht im Nachhinein, ob das gar nicht so schlecht war, so ein bisschen das kleine Startup zu sein und das auch zu spielen und die Rolle voll einzunehmen und dann zu sagen, passt auf, wir sind klein, wir haben noch keine Erfahrung, gebt uns ein bisschen Zeit, macht einfach mal mit, ihr habt nichts zu verlieren, weißt du, so über die Schiene. Und heute eher zu sagen, wenn ihr mitmachen wollt, akzeptiert ihr unsere Konditionen, ihr richtet euch eher nach uns, ja, als andersrum. Natürlich kommen wir euch entgegen, aber man geht da halt ganz anders ran. Und wenn man das so vergleicht, ist es schon Wahnsinn, was in einem Jahr, / eineinhalb Jahren alles passieren kann. Dazu gehören aber auf dem Weg natürlich extrem viele Fuck-ups, die wir durchaus hatten, ne?
Natürlich, natürlich. Ich finde das mit der Herangehensweise, wie du jetzt gerade sagst, beispielsweise am Anfang zu sagen, ja, wir sind noch ein kleines Startup etc., das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite, ne? Weil man kann sich natürlich besser präsentieren, wenn man natürlich sagt, ja, wir haben schon viel Erfahrung etc., ne? Dann ist man überzeugender auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man sich dann natürlich, wenn man eben sagt, ja, wir sind eben nur ein Startup und haben gerade erst gegründet und wir wissen, ne, begleitet uns auf dem Weg, so wie wir es ja am Anfang gemacht haben, dass man sich dann vielleicht auch die ein, zwei Fehltritte mal leisten kann, wenn da mal vielleicht doch was nicht funktioniert. Ja. Und das ist natürlich der Unterschied jetzt, wenn man dann eben sagt, ja, hallo, wir sind jetzt schon groß, zu einem gewissen Grad, ja, jetzt kommt rein oder nicht. Und wenn da halt jetzt mal was daneben geht, dann muss man sich auch überlegen, wie man das Ganze angeht. Und ich meine, da können wir ja relativ offen sprechen, offen in Anführungszeichen, und sagen, das ist uns natürlich auch schon passiert. Ja, dass wir jetzt nach so vielen Jahren Erfahrung mit so viel mehr Kunden dann eben auch mal das Problem hatten, dass dazwischen mal was schief läuft und dann muss man halt dann kreativ werden.
Definitiv.
Ja? Um nicht dann direkt irgendwie den Kunden, den man gerade erst ganz frisch gewonnen hat und bei dem dann was schief gelaufen ist, was ja normal ist und natürlich ist, aber eben nicht direkt verkraulen zu wollen und dann irgendwie sich sonst eine Geschichte aus der Nase ziehen.
Absolut, absolut. Man muss auch dazu sagen, das ist aber in jedem Markt so, bei uns ist es aber ganz speziell, die verschiedenen Kunden sind absolut unterschiedlich. Das heißt, die einen springen eher auf das eine an, die anderen auf das andere, ne? Und wir haben ja, unser Produkt besteht ja zum einen aus Neukundengewinn und aus technologischem Fortschritt. Also das sind so die Benefits für unsere Kunden. Und die einen fahren voll auf diesen technologischen Fortschritt ab und sagen, ja, in der Verwaltung brauche ich Hilfe und das wird mich weiterbringen. Und die anderen sagen, ich kann meine Sachen auch so verarbeiten, aber ich brauche neue Kunden. Ich brauche erstmal die Bewerbungen. Ne? Ja, genau. Also man musste halt von Anfang an erstmal herausfühlen, was will der Kunde jetzt, ne? Auf was fährt der ab? Und deswegen ist es mein allererstes Learning an euch. Wisst immer genau, mit wem ihr Kontakt habt und was der oder diejenige mag, will und vielleicht auch schon kann. Ja, also was ich immer mache ist, ich gucke mir nicht nur die Hochschule /Partner an, mit dem ich jetzt gleich mein Gespräch führe, sondern ich gucke mir ganz genau die Person an, mit der ich spreche. Ja, ich gucke mir an, wo wohnt die? Was macht die? Was hat die auf LinkedIn stehen? Was hat die für Hobbys? Was genau hat die vielleicht schon vorher gearbeitet? Hat die vielleicht schon im Unternehmen gearbeitet, das komplett effizientes Digitalisierungsthema aufgefahren hat, ja, und da komplett drin ist und dann kommt die Person in eine Hochschule, wo meistens das nicht der Fall ist. Vielleicht will die da wieder zurück, ja, vielleicht kann man daran ansetzen, solche Sachen. Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig, mit wem sprecht ihr da? Und wie könnt ihr vielleicht so ein bisschen, ja, eine Bindung zu dieser Person am Anfang aufbauen, ne? Also das hat mir extrem geholfen. Genau. Seitdem ich das so mache, geht das natürlich auch nochmal deutlich einfacher, das Ganze.
Natürlich, natürlich. Und wie in jedem Markt gilt natürlich auch bei uns, wenn man B2B eben macht, gibt es kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen, ne? Wir hatten ja jetzt erst letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einem der Großunternehmen sozusagen, also mit einem der größten Vertreter bei uns im privaten Segment. Da redet man natürlich anders, die geht man dann anders an, als das jetzt gegebenenfalls eben mit so einem Kleinunternehmen der Fall ist. Jetzt, ich sag mal, eine kleine, in Anführungszeichen recht unbekannte Fernhochschule oder sowas. Ja. Die sind natürlich dann auch in der Regel ein bisschen offener, vor allem in so einem neuen Geschäftsmodell oder zumindest einer ebenso kleinen Firma gegenüber, wie das jetzt der Fall ist, wenn man dann eben vor so einem riesen Hund steht.
Ja, und gerade diese großen haben uns ja am Anfang immer die Rückmeldung gegeben, weil natürlich haben wir auch die angesprochen, aber es kam immer die Rückmeldung, ja, wir beobachten das mal, tschüss. Ne? Also es kam eigentlich da immer die Rückmeldung, ja, finden wir interessant, finden das auch super, dass so junge Leute sich sowas zutrauen und ganz, ganz viel Erfolg, aber wir gucken später mal. Ne? Und da muss man dann wirklich einfach sagen, Hut ab vor den Ersten, die gesagt haben, wir machen da mit. Ja? Wir finden das toll, dass die Courage hatten und quasi den Einsatz, und wir haben ja wirklich jahrelang dafür gearbeitet, dass das so optimiert ist jetzt. Und gerade die CBS, ja, oder auch andere, die dann kurz danach auch mitgemacht haben. Also wir hatten ja, glaube ich, in den Startmonaten, in den Anfangsmonaten hatten wir, glaube ich, 3 Hochschulen.
Ne? Ja, also fast ein ganzes Jahr lang hatten wir 3 Hochschulen. Ne?
Genau, 3, und das hat sich nicht verändert. Und das muss man sich überlegen, wenn du dir überlegst, ich sitze 8 Stunden, 9 Stunden am Tag an nichts anderem als an Hochschulakquise, und es hat sich quasi über Monate hinweg nichts getan, weil ich immer die Rückmeldung bekommen habe, finden wir toll, müssen wir absprechen, hier und da. Ne? Mhm. Und da war natürlich dann die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Ja, wie schaffen wir es, quasi mal eine von nichts zu etwas zu kommen und von etwas dann zur kritischen Masse? Ja, was ist denn überhaupt unsere kritische Masse? Kritische Masse heißt ja im Umkehrschluss nichts anderes als, ich habe jetzt so viel erreicht, jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr versagen, sagt man ja so. Ne? Also wenn man jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir haben 20, 30 Hochschulen mit 1000 Studiengängen als Angebot, dann sind wir schon so eine kritische Masse, dass man eigentlich kaum mehr an uns vorbeikommt aus Marktsicht. Ja? Genau. Und diese Zahl zu erreichen war natürlich am Anfang erstmal, ja, okay, das dauert ewig, wenn das so weitergeht. Ja, das war immer unser Gefühl. Mhm. Und ich weiß noch, es gab tatsächlich dann, also das habe ich dann so gemerkt, es gibt im Jahr gibt es 2 Zeitfenster, Window of Opportunity lernt man ja auch gerne in der Business-Sprache, in denen die Hochschulen für sowas extrem offen waren oder sind, jedes Jahr. Die sind immer kurz vor dem Bewerbungsstart, ja, oder kurz nachdem sie quasi eine Bewerbungsphase abgewickelt haben und ein bisschen ruhig geworden ist, sind die Hochschulen immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, nach mehr Online-Präsenz, nach mehr, ich sag mal, irgendwie Aufmerksamkeitserreger.
Sichtbarkeit.
Und ich meine, klar, der Hauptgrund, das wissen wir heute, der Hauptgrund, warum wir bei 3 Hochschulen da hängen geblieben sind, war natürlich auch Corona. Ja, man könnte denken, Internetgeschäft, Digitalisierung, da müsste das ja alles weitergelaufen sein. Klar, wir durften weiter operieren, wir mussten jetzt nicht den Laden schließen, aber die Hochschulen haben sich natürlich komplett verschlossen. Etwas Neues war erstmal gefährlich. Man musste Ressourcen sparen, man musste zurückziehen, man musste erstmal gucken, wie entwickelt sich das Ganze, wie können wir auf online umstellen. Und das war natürlich eine komplette Bremse, und demnach sagen wir auch, dass uns Corona aus Vertriebsseite sehr geschadet hat, aber im Nachhinein dann wieder einen Boost gegeben hat, weil die Hochschulen natürlich dann gemerkt haben, oder der ganze Bildungsmarkt gemerkt hat, okay, wir müssen online werden. Ja, wir müssen Fernstudiengänge anbieten, wir müssen Hybrid-Angebote anbieten, wir müssen unser Angebot online stellen, ja, dass die Leute im Internet danach suchen können.
Genau, generell online sichtbar sein. Das ist eben die Sache gewesen. Ne? Also auch so Plattformen, die sich quasi davor, Hochschulen, die sich davor generell gegen sowas verwehrt haben und gesagt haben, das ist einfach unnötig, ich muss nicht irgendwo online präsent sein, haben dann mal verstanden, dass man das vielleicht doch angehen sollte und vielleicht entweder auf so vielen Plattformen wie möglich. Ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee aus Marketing-Sicht. Da werden wir vielleicht nächstes Mal dazu kommen. Gerne. Aber die Idee dahinter ist ja, dass du dann wirklich dort präsent bist, wo es dann halt auch relevant und wichtig für dich ist. Und so eine Plattform wie wir, die eben auch diesen ganzen Prozess dahinter nochmal mit abwickelt, ist ja dann nicht nur eine reine Marketing-Plattform, sondern eben auch eine operative Plattform. Und das ist dann quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wieso nicht? Ne? Generell die ganze digitale Transformation treibt es ja weiter voran. Wir haben ja in den Hochschulgesprächen manchmal ja auch erfahren, dass da sitzen die wirklich dann noch manchmal und haben nicht mal ansatzweise irgendeine Art von System oder Bewerbermanagement, das die machen. Und dann kommt so eine Lösung natürlich nochmal doppelt gelegen. Ne?
Genau so war es. Und man muss dann auch auf solche externen Faktoren, sage ich mal, eingehen. Ne? Also man muss die Chance dann auch sehen und ergreifen. Weil ich habe das erste Mal gehört, ja, Corona hat uns nach hinten geworfen, aber wir sind jetzt wieder da und wir haben einfach gemerkt, müssen digitaler denken. Und da habe ich dann irgendwie sofort umgeschaltet und habe gesagt, alles klar, wir gehen voll auf diese Schiene und bespielen die Hochschulen und machen die Ansprache nochmal komplett neu. Und ich habe dann nochmal wirklich alle Kunden, also alle potenziellen Kunden, die es in Deutschland gibt, für unseren Markt. Das sind ja jetzt im privaten Sektor jetzt nicht ganz so viele, aber wenn man die dann alle überzeugen muss, schon wieder viele, ja, angeschrieben, beziehungsweise angerufen. Und da ab da, würde ich sagen, ging es los. Ja, also da haben wir dann wirklich es geschafft, ich sag mal, im 2-3-Monats-Rhythmus eine Hochschule überzeugt. Die musste sich dann natürlich noch für den Vertrag, ich sag mal, begeistern, musste den komplett durchgehen. Rechtsanwälte hier und da, die machen da natürlich auch immer ein Fass auf und muss alles korrekt sein, ist ja auch okay, ne? Ist ja auch ein Geschäft, ist auch was Neues, das muss alles sicher sein. Dann mussten die Profile eingepflegt werden, wir mussten ganz viel im Hintergrund arbeiten. So, das heißt, ein Onboarding einer Hochschule hat einfach extrem lang gedauert, weshalb die Hochschulen auch dann nach und nach erst sichtbar wurden. Ja? Aber wir haben es wenigstens geschafft, einen Weg zu finden, wie wir an die Hochschulen jetzt herantreten konnten. Ich will mal behaupten, ab dem Zeitpunkt hatten wir so ein bisschen die Zügel in der Hand. Das habe ich in den Gesprächen auch gemerkt. Ich konnte viel, viel besser und selbstbewusster argumentieren. Ich konnte so ein bisschen die Helferschiene ausspielen. Ich konnte sagen, passt auf, ihr habt das und das Problem, wir helfen euch dabei. Vorher war, hey, wir haben ein neues Produkt, kauft es doch mal. Das kommt immer schlecht. Ja, das ist immer blöd. Ja, wenn ihr denen sagen könnt, ich kann euch bei was helfen, ihr habt ein Problem, wir können es lösen, wir können es zusammen lösen. Genau. Und dann quasi habe ich so Terms benutzt wie langfristige Partnerschaft. Wir wollen mit unseren Kunden eine langfristige Bindung eingehen. Wir wollen, dass die über Jahre mit uns zusammenarbeiten. Dementsprechend ist auch Vertrieb, beziehungsweise Kundenmanagement ist bei uns Geschäftsführersache. Das ist auch nochmal vielleicht ein wichtiges Keyword. Ihr solltet solche Sachen nicht irgendwie delegieren und an eure Angestellten, die ihr vielleicht mal habt, abgeben, sondern wenn ein Kunde ein Problem hat, kümmert sich der Geschäftsführer/Geschäftsführerin darum. Das kommt immer besser an und ist einfach professionell, ja, weil ihr wollt diese Kunden binden, ihr wolltet, dass die über Jahre mit euch arbeiten. Dann können auch Fehler passieren, technischer Natur, operativer Natur, egal. Wenn ihr euch darum kümmert, wenn ihr offen seid, transparent, dann verzeihen die euch das auch. Aber ihr müsst einfach gut kommunizieren. Und das waren einfach so Learnings, die wir auf Schlag machen konnten. Und ich glaube, ab da hatten wir dann auch ein bisschen den Fuß in der Tür, sage ich mal. Ne? Da konnte ich ja dann auch wirklich relativ viele Hochschulen auf einmal überzeugen, was natürlich dann auch wieder so ein bisschen die anderen dazu animiert hat, oh, da passiert irgendwas im Markt, vielleicht müssen wir uns das mal angucken. Und plötzlich kamen die Hochschulen ja auch auf uns zu, ne? von deren Seite aus. Ja. Und da haben wir dann auch so Sachen angefangen, plötzlich mit Werbung schalten für Hochschulen. Das hatten wir vorher gar nicht gemacht. Ja? Also mal ein paar Ads auf LinkedIn, die dann an gewisse Vertreter ausgespielt werden, wo dann auch tatsächlich 2-3 Sales zustande kamen. Also wir haben einfach dann unsere Vertriebsstrategie viel diverser aufgestellt und konnten natürlich viel, viel mehr erreichen und haben ja jetzt mittlerweile 18 unterschriebene Verträge, 4 weitere folgen jetzt und bis zum Ende des Jahres wollen wir 40 feste Kundenpartnerschaften aufgebaut haben. So, und das, ich glaube, es sieht ganz gut aus, dass wir das auch schaffen.
Absolut.
Vielleicht ganz kurz nochmal ein wichtiges Learning, was ich von Anfang an betrieben habe und was mir wahrscheinlich auch gerade in dieser Phase, wo es dann so abging und viele Hochschulen, mit denen ich schon gesprochen hatte, dann nochmal auf mich zukamen, was mir da so ein bisschen, ich will es jetzt mal so ausdrücken, den Arsch gerettet hat. Und zwar habe ich von Anfang an, das hast ja du, Mino, mir damals eingerichtet, ein sogenanntes CRM-System, also ein System, ihr könnt auch ganz normal eine Excel-Tabelle benutzen, aufgebaut, das alle Kunden so ein bisschen systematisch gegliedert hat. Ich hatte quasi meine Liste. Jede Hochschule, jeder Kunde hatte eine eigene Karte, eine digitale Dateikarte, in denen man quasi die Ansprechperson, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und ein Textfeld hatte. Mhm. Und dieses Textfeld hat mir wirklich extrem geholfen, weil ich nach jedem Telefonat und nach jeder E-Mail, die reinkam oder die ich verschickt hatte, konsequent immer eingetragen hatte, was wir besprochen haben. Also ich hatte dann, sagen wir mal, 120 Dateikarten da offen. Ganz viele natürlich noch leer, beziehungsweise nur die Kontaktperson eingetragen, aber es wurden dann halt immer mehr Gespräche und immer mehr E-Mails und Anrufe und die habe ich dann immer systematisch eingetragen, sodass ich wusste, vor einem Jahr habe ich mit Frau oder Herr X gesprochen und wir haben das besprochen. Und da stand dann drin, in einem Jahr möchten wir uns das angucken, wahrscheinlich seid ihr dann schon viel größer und wir werden mitmachen. Dann leuchtet die Dateikarte auf, ja, weil da ist auch so eine Kalenderfunktion und so weiter, das heißt, da wird man auch erinnert. Und da steht, ey, kontaktier den mal. Ein Jahr später rufe ich den wieder an und es klappt tatsächlich. Und alles nur, weil das System so mich angeleitet hat. Ne? Das ist eine ganz, ganz, ganz ätzende Aufgabe. Das macht überhaupt keinen Spaß, vor allem, wenn man das mal ein paar Wochen vernachlässigt und dann nachtragen muss. Das ist ganz übel. Deswegen ganz, ganz großer Tipp, macht es direkt nach dem Telefonat. Das ist ist ein, zwei Sätze, das ist ja nicht viel. Habt das einfach den ganzen Tag vor euch offen, wenn ihr sowieso am Laptop arbeitet oder am PC. Und dann tragt das einfach sofort ein. Das war für mich wirklich absolut das größte Learning. Auch Vertrieb muss ganz, ganz systematisch sein und geplant werden. Ja, Vertrieb muss geplant werden. Das ist ganz wichtig. Mein Learning so. Ne?
Ja, nutzt alles, was euch in irgendeiner Form unterstützt. Ne? So, das ist ja im Prinzip auch nichts anderes außer Beziehungspflege. Ne? Deswegen ja auch CRM, ne? Customer Relationship Management. Und diese Tools, die gibt es for free. Da gibt es auch ganz viele, die super teuer sind. Paula hat ja auch gerade gesagt, ihr könnt theoretisch auch in einer Excel-Tabelle machen. Am allerwichtigsten ist, dass man eben so eine Art Sales Funnel aufstellt. Und das bedeutet ja, man sieht wie in so einem Trichter, Funnel, ne, das ist eigentlich Wort dafür, man sieht in einem Trichter die große Masse, die quasi das erste Mal kontaktiert wurde, dann die Leute, die quasi schon einen Schritt weiter sind und dann der Sale oder wie auch immer ihr das euch aufgliedert. Also man kann dann auch richtig schön rumspielen und sagen, ja, den, wie du gerade gesagt hast, den ich vor letztes Jahr quasi kontaktiert habe, das war die erste Kontaktaufnahme, der meinte jetzt irgendwie, ich soll mich nochmal melden, zweite Kontaktaufnahme, dann hat er jetzt irgendwie Vertrag zugeschickt bekommen, ne, nochmal weitergeschoben, jetzt ist er ein Kunde und nochmal weitergeschoben. Man sieht also immer, in welchem Status der jeweilige Kunde ist. Und eben auch, das finde ich super, dass du das eben so aufgebaut hast, über was habe ich mit dem geredet? Weil dann kann man nämlich genau da auch wieder ansetzen.
Ganz genau. Ja, das hat mir wirklich das Leben gerettet. Und natürlich ist eine Absage extrem schwierig zu verarbeiten. Ne? Also das Thema hatten wir ja oft. Da habe ich mich auch oft an euch gewandt und habe gesagt, Leute, das Gespräch lief nicht so gut, ne? Ja, hab mich dann auch wieder aufgebaut, beziehungsweise wir uns gegenseitig. Und Thema Resilienz, ja, ganz wichtig, glaube ich, im Vertrieb. Ihr werdet ganz oft hören, dass ihr euch doch bitte, ja, verdünnisieren solltet, um es nett auszudrücken, dass bitte keine Anfrage mehr gestellt werden soll, dass das Produkt noch überhaupt nicht so weit ist. Wer sind Sie überhaupt? Was glauben Sie, wer Sie sind? Also der Markt gibt doch sowas gar nicht her. Ja, also all diese Dinge kommen, die werden auch kommen, die kommen auch in jeder Industrie, da bin ich mir ganz sicher. Bei uns kamen sie tatsächlich nicht so oft und auch nicht so lang. Am Anfang, klar, es kam dann eine höfliche Absage von wegen, oh nee, das ist tatsächlich nichts für uns, aber viel Erfolg weiterhin und so. Also ich wurde da tatsächlich so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, ich weiß es nicht, ne, aber ich wurde da so ein bisschen mit Samthandschuhen manchmal behandelt, von wegen, ja, sie machen das so toll, das ist ja spitze und wie sie sich hier präsentieren und so, ganz toll. Ja, nachdem man eine Stunde lang Präsentation gehalten hat und alle Fragen beantwortet hat, kriegt man dann die Antwort, ja, das war ja ganz toll, aber ich glaube, wir sind noch nicht in dem Stadium. Ich glaube, wir müssen selbst erstmal uns noch orientieren. Und da denkst du dir natürlich, ja, okay, das ist natürlich ätzend, aber die Leute haben einen auf dem Schirm, das müsst ihr immer bedenken. Ihr habt euch präsentiert, die wissen von euch, die wissen, was ihr könnt. Das ist auch mein nächstes Learning an euch. Wir haben uns da teilweise hingestellt und wir haben echt die Hütte abgerissen. Ja, also wir haben unser Ding verkauft, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das wirklich, manchmal war ich danach fix und fertig. Ja, also wirklich, ich konnte danach überhaupt nicht mehr denken oder sprechen oder sonstiges. Aber wir haben diese halbe Stunde wirklich Party gemacht und haben uns toll präsentiert, unser Produkt präsentiert. Wir haben Details erklärt, wir haben Marktwissen präsentiert, das nicht mal die Hochschulen haben. Ja, also wir wussten wirklich oder wir wissen immer alles. Und darauf bin ich immer sehr, sehr stolz. Also mittlerweile machen wir das ja teilweise auch schon so, dass wir zu zweit, oft bist du ja auch du dabei, die Vertriebsgespräche führen, weil auch technische Fragen oft kommen oder auch zum Marketing. Und weil der Gegenüber, also die gegenüberliegende Seite, auch oft zu zweit oder zu dritt kommt mittlerweile, wo die Geschäftsführer schon dabei sind, da kommt es dann auch immer besser rüber, wenn man auch zu zweit kommt und zwei Führungskräfte sozusagen präsentiert. Und wie wir da auftreten, das ist halt nochmal, das ist eine andere Liga. Ja, also da sind wir am Anfang natürlich, waren wir da noch nicht so weit. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist auch normal. Ja. Und ja, ich finde, mittlerweile macht es halt einfach extrem Spaß, ja, und ich bin da auch extrem stolz, ja, weil wir einfach Neins nicht akzeptiert. Haben wir nicht. 3/4 der Kunden, die wir heute haben, haben uns schon ein- oder mehrmals abgesagt. Mit der großen Hochschule, mit der wir jetzt gesprochen hatten, die du angesprochen hast, da waren wir ja sogar vor Ort, alle, und haben mit den Geschäftsführern am Tisch gesessen, was eigentlich immer der Eintritt ist. Ja, also wenn du so ein Meeting zustande kommen lässt und dann dich so gut präsentierst, normalerweise kriegst du da kein Nein. Wir haben trotzdem Nein bekommen. Ja, wir haben trotzdem danach noch, wann war das? Ich glaube, vor Corona.
Das war 2019, ja. Mitte, Ende
jetzt haben 2019. Wir 2022 und jetzt wird wahrscheinlich das tatsächlich zustande kommen. Da muss man überlegen. Und das ist aber, das ist normal. Ja, dann muss man diese muss man dann zur Seite legen und sagen, alles klar, wir sind noch nicht so weit, beziehungsweise die sind noch nicht so weit. Wir haben noch nicht die richtige Ansprache gefunden, um jetzt genau diesen Brocken zu überzeugen. Wir richten uns erstmal an andere und wir gucken, dass wir so einen Pull-Effekt erzeugen, dass die Leute checken, alles klar, ich muss da jetzt rein. Ja, also das ist dann schon tatsächlich ein Zwang, weil du einfach nicht mehr an uns vorbeikommst. Und das war unser großes Ziel. Wir sind noch nicht ganz da, sage ich ehrlich. Also es könnten immer noch Hochschulen abspringen heute, es könnte immer noch was schief gehen, aber wir brauchen einfach noch mehr Zahlen. Aber man sieht ja, wie die Bewerbungen gerade reinfliegen. Wir sind wirklich auf dem Weg zu dieser absoluten kritischen Masse. Ja. Und das macht mich stolz.
Ja, sie ist in Sicht und da bin ich auch super stolz drauf. Und da hast du auch viel ja eben oder das, den großen Teil eben auch mit zu tun, da du ja bei uns für den Vertrieb zuständig bist. Und wie gesagt, wie du sagst, man muss einfach dranbleiben. Auch wenn Nein kommt, dann macht man weiter, dann geht es mit der nächsten Kunden weiter. Und glaub mir Leute, es gibt kein geileres Gefühl, als wenn man richtig fett ins Gesicht geklatscht bekommen hat, Nein vor einem oder vor zwei Jahren. Und dann eben auch wegen sowas wie Vertragskonditionen. Und dann kommen die selbst wieder angekrochen und wollen unbedingt mitmachen. Genau. Und dann auch noch zu euren Konditionen. Ja. Allerhopp. Also es gibt kein schöneres Gefühl als
und
das.
Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, habt ihr das vielleicht im Studium schon gelernt? Ja, woher wisst ihr das alles? Wie seid ihr da am Anfang klargekommen? Leute, wir hatten keine Ahnung. Wir waren wirklich drei junge Vollidioten, sind wir immer noch.
Ein bisschen älter geworden, aber ja.
Genau, ein bisschen älter, ein bisschen mehr graue Haare. Ja. Mutter mittlerweile, aber gut. Und wir haben uns wirklich alles selbst erarbeitet. Mhm. Also wir mussten einfach tausendmal ins kalte Wasser springen. Das Wasser war schon nicht kalt, das war schon Eis. Ja, also wir haben uns wirklich gequält teilweise und das in allen Bereichen. Also nicht nur ich im Vertrieb, Evelyn im Marketing. Du auch in der Technik hast dich ja nochmal komplett neu erfinden müssen. Du hast auch Marketing nochmal extrem mit betreut, bist bei Vertriebsgesprächen dabei. Du bist quasi Allrounder, ja. Mhm. Das muss man sich mal im Klaren sein. Wir haben das nie gelernt. Wir hatten nie vorher Erfahrung damit. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mal Vertrieblerin werde. Ja, das also war überhaupt nicht in meinem Kopf drin. Aber ich bin auch keine Vertrieblerin, das sage ich ehrlich, sondern ich bin Vertreterin von Compounder. Also ich könnte, glaube ich, nicht einfach hingehen und jetzt irgendeinen beliebigen Schokoriegel verkaufen. Einfach nur des Verkaufens willens, sondern wir haben dieses geile Produkt, wir wissen alles darüber, wir brennen dafür. Es kann einfach diesen Markt viel besser machen, als er momentan ist. Und wir kennen jedes fucking Detail. Ja. Jeden einzelnen Baustein, jedes Rädchen, jede Datenschutzerklärung, alles, wissen wir. Und zwar nicht nur intern, sondern auch extern, also was den Markt angeht. Und dann kannst du gar nicht mehr von weg. Das geht nicht.
Wenn du jede Frage beantworten kannst, dann hast du das Spiel gewonnen im Prinzip.
So, und du hast auch keine Angst mehr. Mhm. Ich glaub, vorher, das war jetzt nicht Angst, aber es war Respekt, es war zurückhaltend, es war, da haben sie recht, okay, tschüss. Ja, so war das am Anfang.
Unerfahren war es am Anfang.
So, heute ist es, das sehen sie falsch. So ist es richtig. Genau. Ja, so ist die Ansprache heutzutage. Ja. Und das ist aber ganz normal. Ihr werdet am Anfang denken, mein Gott, wie soll ich das schaffen? Ihr werdet Bücher lesen, ja? Oh Mann. Ihr werdet Bücher lesen von irgendwie heiße Kaltakquise oder sowas. Ja, da gibt's ja die verrücktesten Sachen. Wie schaffe ich es, in 5 Monaten 20 Kunden zu gewinnen oder so? Ja, oder solche, also es werden euch ganz viele Coaches werden euch immer beraten wollen. Es werden euch ganz viele Bücher vorgelegt. Lies doch mal das und so. Kann helfen. Gibt auch bestimmt klasse Bücher da draußen, klasse Autoren, die noch ganz viel Größeres aufgebaut haben als wir jetzt. Will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Mir hat das überhaupt nichts gebracht. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe vielleicht 1-2 Bücher mal gelesen. Ich habe auch versucht, so ein bisschen was davon anzuwenden. Aber wenn ihr euch ein Skript macht vorher, sagt das, denkt dran, das zu machen, lasst den sprechen, dann wird es nichts. Ja, weil dann guckt ihr auf euren Zettel und denkt euch, oh nein, ich habe das vergessen. Oder, oh nein, ich muss aufhören zu reden oder so. Ja. Macht, wie ihr euch fühlt. Macht, wie ihr euch präsentieren wollt und verkauft euer Produkt, ja? Redet über euer Produkt. Verkaufen heißt ja nicht, ey, hier, nimm, gib mir Geld, sondern redet über euer Produkt, redet über eure Stärken, vielleicht auch über eure Schwächen, sagt, Leute, da und da sind wir noch nicht gut genug, helft uns dabei, ja? Geht und mit uns eine Partnerschaft ein, die vielleicht über 5 Jahre geht und in 5 Jahren sind wir beide viel weiter oben, ja? Wenn ihr Geld verdient, verdienen wir Geld, wenn wir Geld verdienen, verdient ihr Geld. Also auf Augenhöhe mit euren Kunden und ihr habt gewonnen.
Absolut. Am Ende geht es einfach darum, dass man jemanden klar macht, dass wir das Problem verstehen, das Problem lösen und dass gemeinsam man davon profitiert. Wie du sagst, ne? Man geht gemeinsam einen Weg und durch uns werden Kosten gespart oder wird das passieren und ihr macht uns gleichzeitig dann auch groß und so wächst man zusammen.
Richtig. Ich glaube, ich könnte noch 3 Stunden über Vertrieb reden, ja, weil ich noch so viele Sachen im Kopf habe, aber dann, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns, ja, wir beantworten gerne alles. Falls ihr Tipps zum Vertrieb braucht, gerne, ja, wir sind da, können euch immer gerne unterstützen, gar kein Problem. Aber ich glaube, das war mal ein ganz cooler Überblick, wie wir so anfangen mussten, wie wir vorgegangen sind. Das ist eine gute Idee, Menu, dass wir nächste Woche vielleicht über das Gegenstück zum Vertrieb, und zwar dem Marketing, reden.
Selbstverständlich. Und ich denke auch nicht, dass das jetzt die letzte Vertriebsfolge war. Wir haben ja insgesamt bestimmt 100 Milliarden Folgen und dann können wir ja ganz, ganz bequem noch über alle möglichen Sachen, vielleicht die auch so zwischendrin mal passieren. Ne? Es kann ja auch sein, dass wir mal dann, wenn wir, ich sag mal, so die Grundthemen in Anführungszeichen abgearbeitet haben, dass es dann ja auch vielleicht primär dann darum geht, guck mal, was ist letzte Woche passiert bei uns im Unternehmen. Guck mal, was wir für ein geiles Sales-Gespräch hatten oder was war das denn für eine Kacke und jetzt erzählen wir euch erstmal, was da, wie wir da komplett abgestürzt sind oder sowas. Das ist ja auch ganz spannend zu erzählen. Ne?
Das machen wir auf jeden Fall.
Sehr schön.
Was ist passiert?
Ja, Leute, ihr wisst ja, dass wir letztes Mal überhaupt gar nicht darüber gesprochen haben, was so alles passiert ist. Es war ja eine Sonderfolge, das hatten wir ja schon mal davor gehabt. Das heißt, Mama Mia, waren das jetzt wieder viele Wochen, in denen man so akkumulieren musste, was passiert ist. Und wenn man links und rechts guckt, passiert ja wirklich jeden Tag einiges. Aber eine Sache, die ist leider weiterhin da und ich fasse es nicht, wenn ich zurückdenke an unsere erste Folge, Paula. Weißt du noch, was wir da gesagt haben dazu? Ich hoffe, nächstes Mal müssen wir nicht mehr drüber reden. Ja. Um was geht's denn, Paula?
Ja, natürlich wieder über den Krieg in der Ukraine. Es ist einfach ein andauerndes Desaster. Ich hatte gestern erst bei der Tagesschau gesehen, dass sich momentan alles auf den Donbass konzentriert. Das heißt, es sind quasi entscheidende Tage für Luhansk. Ja, die Lage spitzt sich dort wirklich zu. Ja, vor allem in diesem Gebiet um Luhansk ist einfach extrem heftiger Angriff momentan. Und die Russen konzentrieren sich da auch gerade komplett drauf und ziehen ihre Angriffe komplett auf dieses Gebiet. Und jetzt könnte die Ukraine tatsächlich vor dem Verlust einer bedeutenden Stadt stehen, und zwar Severodonetsk. Das ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Ukraine gewesen und könnte jetzt halt verloren gehen militärisch und könnte eingenommen werden von den Russen. Und ich finde, es ist eine Katastrophe. Also ich kann da gar nicht mehr, ich will da auch gar keine Todeszahlen nennen, die sind sowieso jeden Tag höher. Mhm. Natürlich bewegt sich geopolitisch dadurch extrem viel. Also wir haben verschiedene Themen, zu denen kommen wir auch gleich, mit neuen NATO-Mitgliedern potenziellen. Mhm. Was mich so erschüttert auch, sind jetzt die Tatsachen, dass die Getreidelieferungen so unglaublich ins Stocken kommen, weil man muss sich überlegen, also das habe ich jetzt auch erst diese Woche erfahren, dass Russland 10% der weltweiten Ackerflächen besitzt. Das muss man sich mal überlegen. 10% der Ackerflächen der ganzen Welt sind in Russland. Und Ukraine gehört auch zu den größten Exporteuren von Getreide. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn diese zwei riesen Exporteure wegfallen, wie viele hunderte von Millionen Menschen vor einer Hungersnot stehen. Ja, also wenn man sieht, dass Afrika mehr als 50% der Getreideversorgung aus diesen beiden Ländern bezieht. Das ist unfassbar. Ja.
Da bricht alles weg.
Ja, genau. Und jetzt liegen quasi in der Ukraine anscheinend Millionen von Tonnen an Getreide rum und kommen aber nicht raus. Keiner kann die rausholen. Und jetzt werden die mit Lastwagen nach Russland verschafft und dann als russisches Getreide verkauft. So. Und das ist natürlich dann wieder eine Finanzierung. Aber was soll man machen? Wenn man die Sachen abschießt und quasi abfackelt, dann hat ja keiner was davon. Das Getreide muss ja unter die Menschen.
Ja, klar.
Also, es ist eine große Katastrophe. Ich habe da auch überhaupt keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was da gerade los ist. Es ist einfach viel zu viel. Ja, ich versuche mich auch so ein bisschen von dem Thema wegzubewegen und nicht jeden Tag jetzt aktuell dabei zu sein. Natürlich jetzt im Rahmen des Podcasts sind wir informiert. Deswegen, das ist momentan die Lage. Olaf Scholz hat sich ja in Davos hingestellt und gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren, beziehungsweise Russland darf nicht gewinnen, aber er hat wieder nicht gesagt, Ukraine muss gewinnen. Das hat er nicht gesagt. Ja. Weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Viele interpretieren ja alles Mögliche da rein. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, also ich finde, wie gesagt, dass bei Olaf Scholz immer so ein bisschen das Problem ist, dass er eben genau nicht direkt redet, ne? Und genau das sagt, was eigentlich gesagt werden muss. Er redet immer um den heißen Brei drumherum. Das war ja auch schon letztes Jahr, als er noch Kanzlerkandidat war, in jedem Interview der Fall. Weshalb ich bin absolut kein Fan von Scholz. Er war die beste Wahl unter den dreien, die da zur Verfügung standen. Aber wenn man eben nur Pest und Cholera zur Wahl hat, dann ist jetzt die Affenpocken auch nicht die beste Entscheidung, sozusagen. Wenn man es jetzt mal so summiert. So fies das auch klingt, aber ich meine, nicht umsonst ist momentan das Ansehen von Deutschland im Ausland staatsmännisch gesehen sehr gefallen. sehr gefallen, weil er eben nicht sich so präsentiert, wie man das eigentlich sich von einem Staatsmann und Staatsoberhaupt eben wünscht, ja, oder zumindest dem, der am repräsentativsten ist, ne? Wir haben ja zwar ein anderes Staatsoberhaupt, aber trotzdem ist ja der Bundeskanzler bei uns das Amt, das nach außen hin eben in der Regel das Land eben repräsentiert.
Hat auch die meiste Macht, natürlich. Mhm. Und es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, wenn jetzt ein Ministerpräsident von Island sich dahin stellt oder der Bundeskanzler von Deutschland.
Ja.
Ja, das ist halt nochmal eine andere Gewichtung. Das muss man halt auch so sehen.
Als größte europäische Wirtschaftsmacht und als viertgrößte Wirtschaftsmacht der ganzen Welt muss man anders auftreten, als das jetzt der Fall ist. Es ist ja wenigstens schön, dass andere Mitglieder des Kabinetts sich in der Ukraine schon gezeigt haben. Ja, aber wenn halt dann eben der Führer sozusagen nicht rüberkommt, dann hinterlässt das immer so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack.
Mhm. Ja. Das ist natürlich jetzt auch gerade die Grundsatzdiskussion, die wir im Land führen. Aber, also ich sehe das genauso wie du. Mhm. Ja, meine persönliche Meinung. Aber jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ich will auch nicht in Olaf Scholz Haut stecken. Also was der jetzt gerade entscheiden muss, und zwar er, ja, also wirklich er, klar, mit Parlament im Rücken, mit seiner ganzen Fraktion, mit den Ampel-Fraktionen und so weiter, aber trotzdem ist er nachher das Gesicht, das die Entscheidung getroffen hat. Und jetzt stell dir nur vor, und das davor hat er Angst, da bin ich mir sicher, davor haben wir alle Angst, er trifft eine Entscheidung, die zu provokant ist und ein Weltkrieg bricht aus, zum Beispiel, ja, oder noch ganz viel schlimmere Sachen passieren, oder ich weiß es nicht, ja, oder andere Länder werden noch mehr geschädigt, Putin rastet aus und geht jetzt noch vor dem NATO-Beitritt, kommen wir ja gleich dazu, noch in Finnland rein, oder was weiß ich, ja, also verrückte Sachen, das ist alles Spinnerei, aber er hat einfach Angst, die falsche Entscheidung zu treffen.
Ja, aber das Problem ist, so viel man dafür auch Sympathie haben kann, wenn das jemand nicht kann, ist er in dem Amt eben falsch. Das muss man halt so direkt eben sagen. Also
kann man so sehen?
Natürlich will man da nicht in der Haut stecken. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt gerne in seiner Haut stecken, aber sich quasi wegducken und gar nichts machen, ist eben auch eine Entscheidung. Und es ist die Entscheidung,
ist halt die Frage,
die nach außen hin am schlechtesten wirkt.
Ja, ist halt die Frage, also gar nichts machen, stimmt halt auch wieder nicht. Das finde ich auch ein bisschen schwach, das finde ich auch ein bisschen unfair von der Welt uns gegenüber, weil wir ja schon sehr viel tun. Ne? Also das
Das meine ich nicht. Ich rede von Olaf Scholz, nicht der Gesamtkonstrukt, der da hinten dran steckt.
Ja, weil wir als Deutschland halt auch immer so ein bisschen dahingestellt werden, von wegen ihr tut nichts und was weiß ich, das stimmt einfach nicht. Wir liefern wirklich viel und wir tun alles dafür, dass der Ukraine geholfen wird. Wir nehmen
aber
alle
jetzt
Flüchtlinge
frag dich doch mal, warum das im Ausland so aufgenommen wird. Eben weil derjenige, der vorne stehen müsste, sich wegduckt. Weil im Umkehrschluss, man kann von der Ukraine und ihrer Argumentation und wie sie sich verteidigen und wie sie generell auch nach außen kommunizieren, halten, was man möchte. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, Zelensky quasi hätte längst zum Wohle des eigenen Volkes nicht aufgeben, aber einen Kompromiss eingehen sollen. Aber er stellt sich halt hin und nach außen proaktiv zeigt, wir geben nicht auf und er zeigt Führung und das wirkt dann natürlich ganz anders. Deswegen wird er ja quasi überall auf der Welt so als Held angesehen. Ob man das so sehen sollte oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Ja?
Ja,
das
stimmt.
Ist auch jedem selbst überlassen, aber genau das ist eben die Sache. Es denkt jeder, dass das ein, guck mal, wie die sich wehren und wie tapfer sie sind, weil es eben der Führer selbst sozusagen macht. Während wir im Hintergrund zwar natürlich Sachen machen, wir können uns auch gar nicht raushalten, das würde gar nicht funktionieren. Ja? Aber es wird halt so aufgefasst, weil halt eben derjenige, der vorne bei uns an der Spitze steht, eben sich so verhält, dass es nach außen hin aussieht, als würden wir nichts machen.
Stimmt,
Das ist das.
Ja, es ist ein schwieriges Thema und einfach nur schrecklich. Ich will einfach nur, dass dieser Scheißkrieg zu Ende ist. Ne? Ja. Und natürlich die Ukraine ihre Rechte behält, aber ich habe keine Ahnung, wie das noch weitergeht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, Mino, kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Ich hatte es gerade schon zweimal angesprochen. Mhm. Die NATO ist im Begriff, sich zu vergrößern. Was kannst du uns dazu sagen?
Genau. Also Finnland ist ja das direkte Nachbarland von Russland. Wir haben eine gar nicht so riesen Grenze. Ich meine, du hast ja gerade selbst auch gesagt, Russland hat 10% der gesamten Ackerfläche, liegt einfach daran, dass das ein unglaublich riesiges Land ist. Ein riesiges Land. Wenn man sich das auch nochmal so auf einem Globus anguckt, kapiert man das erstmal, was das für ein Brocken ist. Und davon ein Teil der Grenze im Nordwesten liegt an Finnland. Und Finnland hat natürlich jetzt verständlicherweise natürlich auch so ein kleines bisschen Angst, dass wenn sie schon einfach in so ein Gebiet einlaufen, sie ja auch einfach über die Grenze bei Finnland laufen könnten und sich da eben auch gerne verteidigen wollen würden. Sie sind da zwar bereits Mitglied der Europäischen Europäischen Union. Und auch bei der Europäischen Union gibt es quasi so innerhalb einen Vertrag, ne, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird, dann wird da natürlich auch irgendwie versucht, dagegen zu gehen. Ist aber nochmal was ganz anderes, wie wenn man die ganze Macht sozusagen in Anführungszeichen der NATO hinten dran hat. Und deswegen, Finnland hatte schon länger auch geliebäugelt mit dem NATO-Beitritt. Und jetzt sind sie halt aktuell in die Verhandlungen mit reingegangen, zusammen mit Schweden. Schweden wollte das auch schon etwas länger, soweit ich weiß. Jetzt ist es natürlich so, das kann man gut oder schlecht finden, weil es ist ja wiederum wieder ein Staat, der direkt an Russland ist. Und Russland nimmt ja quasi den Einmarsch in die Ukraine damit in Rechtfertigung, dass sie quasi ja Angst davor haben, dass das NATO-Bündnis zu nahe ranrückt. Jetzt hätten sie dann direkt einen an der Seite sitzen. Aber das Interessante daran ist, dass einer der NATO-Mitglieder sich jetzt da gerade ein bisschen querstellt. Mhm. Und wer ist das, Paula?
Die Türkei.
Die Türkei, genau. Unser guter Freund Erdogan hat nämlich da explizit was dagegen, dass sich Finnland und Schweden quasi mit in die NATO begeben und droht damit quasi da ein Veto reinzusetzen. Und jetzt ist es ja so, dass eine NATO-Vergrößerung nur dann stattfinden kann, wenn alle Mitgliedstaaten zustimmen, dass der jeweilige andere Staat eben dann beitritt. Das heißt, ein Veto von der Türkei würde reichen, damit Finnland und Schweden nicht aufgenommen werden. Ne? So, und jetzt fragt man sich natürlich, was soll das? Ja, also warum stellen die sich jetzt gerade so quer? Argumentationen gibt es verschiedene. Er selbst, also Erdogan selbst, argumentiert ja damit, dass auch Finnland und Schweden die PKK unterstützen würden, also diese kurdische Separatistenpartei in Anführungszeichen, die ja in der Türkei als terroristische Organisation angesehen wird, im Ausland aber einfach nur als Oppositionspartei. Und das ist ja schon lange immer ein großes Problem gewesen, auch im Syrien-Konflikt etc. Und damit argumentiert er eben gerade. Ne? Sie wollen, oder die Türkei möchte, dass diese ganzen Leute, die dort eben wohl sich aufhalten, in Finnland und Schweden ausgeliefert werden, dass man offiziell auch sagt, dass man die als terroristische Organisation ansieht, bliblablub, ist am Ende eigentlich nur ein Politikspiel, würde ich sagen, weil es primär bestimmt darum geht, noch mal ein bisschen Stimmenfang zu machen. Nächstes Jahr sind nämlich Wahlen in der Türkei. Und laut aktuellem Stand ist er nämlich in einem ziemlichen Umfragetief. So, also das ist eigentlich eine ganz innenpolitische Sache. Stellt sich nach vorne hin, schreit wieder ein bisschen rum, ja, was das angeht. Gerade so auf die PKK bezogen. Ja, also finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Ja, ist auch so. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ich glaube, dass das alles verhandelbar ist und nachher das auch zustande kommt. Also ich gehe davon aus, dass das klappt.
Ja, ich hoffe mal.
Ja, noch ein ganz schreckliches Thema hat uns diese Woche erreicht. Und zwar war wieder eine Massenschießerei in den USA, die ja irgendwie gefühlt monatlich da stattfindet. Ja. Es ist ein Amoklauf an einer Grundschule in Texas vorgefallen, in dem ein 18-Jähriger 21 Menschen getötet hat, darunter 19 Kinder. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist einfach schwer bewaffnet. Kurz nach seinem 18. Geburtstag hat er sich Waffen besorgt und ist in die Grundschule reingerannt und hat das anscheinend vorher noch im Internet angekündigt, dass er das machen will. Und ich habe das jetzt irgendwie so mitbekommen, dass, also natürlich ist jetzt das Thema Waffengesetze in den USA wieder aufgerollt worden und alle sind natürlich total erschüttert und wollen das unbedingt geändert haben, aber die, ja, ich sag mal, Konservativeren sehen sich ja als Verfassungsrechtler und sagen, nein, das ist mein Verfassungsrecht, eine Waffe zu besitzen. Ist schwieriges Thema, ist auch schon immer ein schwieriges Thema dort in den USA, aber dass solche Sachen einfach immer noch vorfallen können, ist eine absolute Katastrophe und eine Schande für die Vereinigten Staaten, sage ich mal, dass da Eltern nicht wissen, ob sie ihr Kind wiedersehen, wenn es einfach in die Schule geschickt wird. Also das muss man sich mal vorstellen. Und was die Eltern jetzt durchmachen müssen, will ich mir gar nicht vorstellen. Also da fährt es mir echt kalt den Rücken runter. Und ja, es gab natürlich bundesweit, beziehungsweise ja im ganzen Land Aufschrei und vor allem größere Persönlichkeiten haben sich natürlich auch für schärfere Waffengesetze ausgesprochen, sind natürlich bei den Angehörigen, so wie es immer ist. Ja, immer wenn so etwas passiert, werden die gleichen Themen aufgerollt. Ich hoffe, dass jetzt in der heutigen Zeit nach so einem Vorfall, dass wirklich mal geändert wird, dass, ich meine, Joe Biden hat sich selber auch ausgesprochen für schärfere Waffengesetze, dass er vielleicht eine Mehrheit findet, wäre natürlich toll, ich weiß es nicht, aber es ist einfach nur eine Katastrophe.
Ja. In Amerika ist das große Problem ja, dass die Waffenlobby so riesig ist, dass ich da immer einfach nur grau sehe, was das angeht. Aber wie du sagst, Joe Biden hat sich offen dagegen gestellt. Ja? Ich finde auch, dass seine Worte ziemlich treffend gewählt wurden, nämlich, was will man mit einem Maschinengewehr machen, außer Menschen zu töten? Ja, was was ist das für eine Selbstverteidigung? Dieses Argument ist einfach scheinheilig. Und ich hab ein schönes Meme zugeschickt bekommen oder einen Post zugeschickt bekommen, wo jemand ganz ironisch gesagt hat, warum machen wir das mit den Waffen in Amerika eigentlich nicht so, wie sie es mit den Abtreibungen machen? Ja, die sind ja da ganz hardcore mit Pflichtgespräch und dann nochmal irgendwie die Anzahl der Ärzte reduzieren, dass man irgendwie stundenlang fahren muss, bis man zu so einem Ding hinkommt und psychisches Gutachten. Dann muss man nochmal drüber schlafen und sonst irgendwas. Ja, warum macht man das nicht mit Waffen? Ja, die hätte sich da auch einiges erledigt. Aber ja, dieses unsägliche, ich habe ein Recht darauf, eine Waffe zu besitzen, finde ich einfach nur scheinheilig. Ja.
Ja, es ist wirklich eine Katastrophe und ich hoffe, dass das geändert wird. Ja, Mino, es war noch eine Landtagswahl, eine ganz wichtige, gerade für uns und vor allem für dich, und zwar die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Man sagt ja auch, es ist so ein bisschen die kleine Bundestagswahl, es sind unglaublich viele Wahlberechtigte. Wie war es denn?
Also wenn es eine kleine Bundestagswahl war, war es für zwei der drei Ampelparteien eine richtige Klatsche. sagen wir es einfach mal so, denn vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, unglaublicherweise hat tatsächlich die CDU die meisten Stimmen bekommen. Das ist ja quasi aktuell ja was ganz Neues, ja, weil sie ja überall sonst verloren haben, seit der Bundestagswahl, inklusive der Bundestagswahl. Aber hier in NRW mit 35,7% ganz klar stärkste Kraft geworden sind. SPD hatte 26,7% eingefahren. Die Grünen sind der absolute Wahlsieger, ja, im Vergleich der zugewonnenen Stimmen mit 18,2%. Und die beiden kleineren Parteien, die noch mit dabei sind, sind jetzt die FDP mit 5,9% und die AfD mit 5,4%. Insgesamt hatten wir eine Wahlbeteiligung von 55,5%. Absolute Katastrophe.
Katastrophe, ja.
Was bei Landtagswahlen wohl eher sogar der Fall ist, tatsächlich. Ja, ich habe das da nochmal reingeguckt. Das war die letzten Jahre oder die letzten Male auch nicht viel besser. Finde ich richtig schlimm, ehrlicherweise. Ja, das heißt, fast jeder Zweite hat nicht gewählt. Ja. Und das betrifft einen ja sehr stark. Weil ich meine, ne, im Land werden ja auch die ganzen wichtigen Entscheidungen jetzt, wie beispielsweise in den vergangenen Jahren bezüglich der Corona-Pandemie, dann getroffen. Und jedenfalls dadurch, dass die CDU die stärkste Kraft geworden ist, bleibt natürlich Hendrik Wüst auch der Ministerpräsident. Und es sieht jetzt aktuell danach aus, dass es dann wohl eine Koalition zwischen CDU und Grünen wird.
Ja, die Grünen haben ja stark gewonnen und ich hatte auch ein paar Interviews im Vorfeld mir angesehen, also Bürgerbefragungen, und da war ganz klar, wir sind stolz auf unsere Außenministerin Baerbock und auf unseren Wirtschaftsminister Habeck, und ich glaube, dass diese führenden Personen auch für diesen Wahlerfolg verantwortlich sind, weil, also man kannte ja die Vertreterin oder die Kandidatin der Grünen in NRW nicht wirklich, und das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass die NRW-Wahl eigentlich nichts anderes war als eine Personenwahl, also man hat sich auf Persönlichkeiten fokussiert. Bei der SPD war das Problem, der Kutschaty, den kannte man nicht wirklich. Und der hat sich sehr, sehr, sehr auf seinen Bundeskanzler verlassen und war ja auf jedem zweiten Wahlplakat mit ihm. Der steht gerade so ein bisschen unter Druck. Dementsprechend war der jetzt nicht wirklich ein Hebel. Und man hat ja stark gesehen, bei FDP war ja auch ein starker Einbruch. Christian Lindner ist nicht mehr da, der ist jetzt in Berlin. Klar, AfD, dass die abkacken, war zu hoffen, aber die sind ja immer noch relativ stark, wenn man jetzt mal FDP daneben stellt. Und Linke ja total abgeschaltet. Also die waren ja komplett raus. Aber man sieht es, also Opposition im Bund, CDU, gewinnt in NRW, obwohl NRW ist ja eigentlich ein konservativer Staat, sage ich mal. Ne? Ist ja ein konservatives Land. Die sind relativ CDU geprägt. Die haben ja auch eigentlich oft die CDU gewählt. Aber dass es jetzt eine schwarz-grüne Koalition wird, das ist was Neues. Ja, das ist quasi das umgekehrte Baden-Württemberg jetzt. Ja. Bin ich mal gespannt, wie es läuft. Bin gespannt auf die Politik, die geführt wird. Aber ich glaube, für uns alle ist das ein klares Zeichen, wir müssen auf unsere Demokratie aufpassen. Unsere Demokratie funktioniert. Ich will auch keine Panikmache jetzt verbreiten, aber dass das so wenig Leute wirklich bewegt und zur Wahl gehen, ist alarmierend. Also das darf man einfach nicht machen, weil sonst gewinnen nur die Populisten. Absolut. Das ist immer so. Deswegen, wir müssen da aufpassen, wir sollten alle wählen gehen. Und egal, wen man in der Mitte wählt, ob jetzt CDU, SPD, Grüne, FDP, völlig egal. Jeder hat so seine Interessen und seinen Bezugspunkt, aber im Endeffekt sind das alles Parteien der Mitte und das ist auch gut so.
Ja, absolut, absolut. Ja, Paula, du hast mir vor zwei Tagen was ganz Lustiges geschrieben gehabt. Das war nämlich, dass du einkaufen gehen wolltest, aber irgendwie nicht bezahlen konntest. Was ist denn da passiert?
Ja, ich stand an der Kasse und wollte gerade meine Karte zücken. Ich zahle tatsächlich alles nur mit Karte. Ich habe eigentlich nie Bargeld in der Tasche, was vielleicht auch ein Fehler ist, aber habe ich mich einfach so dran gewöhnt. Und dann sagt die Kassiererin nett zu mir: Entschuldigung, aber haben Sie das nicht mitbekommen? Man kann nicht mit Karte zahlen, bundesweit. Und ich stand da tatsächlich gerade im DM und dachte, ja, das ist bundesweit im DM so, ja. Mhm. Und bin dann auch in einen anderen Einkaufsladen gegangen und da war das auch der Fall. So, das heißt, es war tatsächlich irgendwie ein totaler Crash. Mhm. Angeblich waren die Netzbetreiber, hatten irgendwelche Probleme, irgendein Softwareproblem war da irgendwie und dementsprechend ging das nicht. Anscheinend war es auch so, dass am Tag davor es schon vereinzelt nicht ging und dann an dem Tag vorgestern quasi komplett alles nicht funktioniert hat. Zu mir hieß es dann bundesweit, dann habe ich ja euch gefragt, wie sieht es in Nordrhein-Westfalen aus? Da funktionierte es ja angeblich. Dann habe ich wieder in den Nachrichten gelesen, es war doch in vielen anderen Ländern auch so. Keine Ahnung, ja. Ich fand es so lustig, weil ich stand an der Kasse bei DM und konnte dann halt nicht bezahlen und musste wieder gehen und erst Bargeld holen. Und dann hinter mir war ein Mann und hat sofort geschrien, das sind die Hacker, das sind die Russen. Ja, also komplett ausgerastet. Ja, musste ich auf jeden Fall schmunzeln. Nein, war es anscheinend nicht. Es war anscheinend einfach ein Netzwerkfehler und sollte jetzt auch wieder behoben werden. Keine Ahnung, ob das heute geht. Mal sehen. Wir gehen nachher mal einkaufen.
Ja, muss ich auch mal machen, dann werde ich auch mal berichten. Ja. Aber hoffen wir mal, dass ihr da nicht auch betroffen wart von. Das ist natürlich super ärgerlich. Jetzt stell dir mal vor, du packst deinen ganzen Einkaufswagen voll und hast halt kein Bargeld mit dabei oder nicht genug Bargeld. Kannst du alles wieder einräumen gehen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ganz genau, ja. Ja, und da merkt man mal, wie abhängig wir natürlich von einer funktionierenden Infrastruktur sind. Ja? Mhm. Also das Bargeld habe ich eigentlich nie dabei. Ja. Zum Glück gibt es überhaupt noch Bargeld. Stell dir mal vor, es würde nur noch elektronisch gehen. Dann hätte man ja gar keine Chance mehr. Aber ja, also das kommt ja zum Glück auch nicht so oft vor. Das passiert
stimmt,
halt mal.
Das stimmt. Aber da bin ich so wie du. Ich habe eigentlich auch die ganze Zeit nur Karten mit dabei und seltenst Bargeld.
Ja. Das waren die Ereignisse der letzten 2 Wochen. Wir sind gespannt, was in den nächsten 2 Wochen passiert. Da werden wir euch dann natürlich auch wieder auf dem Laufenden halten. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Was treibt uns um?
Was treibt euch um?
Korrekt. Ich bin auch schon richtig, richtig gespannt darauf, was du mir gleich erzählst. Denn, Paula, was treibt dich denn um?
Ja, also ein Thema, das mich jetzt in den letzten Wochen öfter mal beschäftigt hat und ich habe das selber erfahren und auch ich habe relativ viele im Bekannten- oder Familienkreis, die mir auch ähnliche Themen erzählt hatten. Und zwar, also zum Beispiel, ich habe 2 konkrete Beispiele, an denen ich das jetzt mal erklären möchte. Wir waren zum Beispiel an der Führerscheinstelle. Ja, Führerscheinstelle ist so ein bisschen heißes Pflaster hier in Stuttgart vor allem. Man kommt da irgendwie nicht durch. Man hat überhaupt keine Chance auf einen Termin. Und wir waren da tatsächlich noch vor den aktuellen Öffnungszeiten, um dann zu warten, bis es endlich aufmacht. Ja. Und zwar 3-mal. Wie? Und es waren im Internet stand geöffnet. Es war ganz normale Öffnungszeit. Und der Laden hat nicht aufgemacht.
Ach super.
Und die nette Dame an der Klingel sozusagen hat uns dann erzählt, und da stand eine Riesenschlange, ja. Mhm. Wir können leider gerade sie nicht verarbeiten, da wir zu viele Ukrainer haben. Also Ukrainerinnen und Ukrainer werden da gerade in Massen verarbeitet. Die brauchen halt auch eine Fahrerlaubnis, weiß ich nicht, oder irgendwas anderes halt. Sodass, sage ich mal, deutsche Staatsbürger gerade nicht verarbeitet werden können. Und das hat eine Frau hinter mir so erzürnt, dass sie gesagt hat, ihr kümmert euch nur noch um die Flüchtlinge. Wir sind komplett abgemeldet bei euch. Wir Steuerzahler haben bei euch überhaupt nichts mehr zu melden. Ihre Worte. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Meine Patentante erzählt mir von einer Frau, die 3 Jahre lang auf einen Kindergartenplatz gewartet hat. Mhm. Unabhängig von Flüchtlingen und so weiter. 3 Jahre lang, ja. Hat endlich einen bekommen, kann jetzt wieder arbeiten, hat ihrem Chef gesagt, ich gehe wieder arbeiten, hat alles wieder aufgenommen, ne, hat sich vorbereitet und hat eine Woche vor Kindergartenstart die Absage erhalten, kurzfristig, weil auch wieder Ukrainer mit Kindern aufgenommen werden müssen. Und das sind die verpflichtet, da müssen die machen, können die leider nichts gegen tun. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie da die Rechtslage ist. Wenn dir ein Kindergartenplatz zugesprochen wurde, dann kann der eigentlich nicht so kurzfristig abgesagt werden. Deswegen weiß ich nicht, wie jetzt da der Sachverhalt ist. Mir wurde das auch nur erzählt. Ja, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, wie genau das richtig ist. Aber ich habe beobachtet, beziehungsweise beobachte momentan, wie viele Menschen eine Abneigung gegenüber auch ukrainischen Flüchtlingen haben. Wir haben ja sowieso, das war auch meine erste Frage an dich, nimmst du das auch wahr, dass wir eine Zweiklassengesellschaft an Flüchtlingen haben? Das heißt, die syrischen oder Kriegsflüchtlinge, die so ein bisschen Afghanistan und sowas kommen, gegenüber diesen aktuellen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die ja näher an uns dran sind, die eher unsere Werte vertreten und so weiter, die jetzt, die nach Deutschland kommen, Syrer kommen vor 3 Jahren nach Deutschland, haben immer noch keine Arbeitserlaubnis, die gammeln in ihren Flüchtlingsheim rum und wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Die Ukrainer kommen und haben nach einer Woche einen Job. So, ja, mal ganz stumpf gesagt.
Ja, ja.
Und dann wird die deutsche Bevölkerung quasi hinten angestellt, weil die ja erstmal verarbeitet werden müssen und wir natürlich heillos überfordert sind und in den ganzen Offices und in Büros keine Beamten haben, die das alles schnell verarbeiten können. Meine persönliche Meinung ist, gut, das ist halt so, wir müssen uns halt gedulden. Die Leute haben eine viel größere Not und müssen jetzt noch viel mehr, ja, brauchen viel mehr Hilfe. Ja, die haben alles verloren, die haben ihre Angehörigen verloren, die haben viel größeres Leid. Nimm die zuerst. Andere sehen das anders, die werden dann so ein bisschen, ja, negativ gegenüber diesen Leuten. Ja. Weiß ich nicht, wie ist da deine Einschätzung?
Also zunächst zur ersten Frage, ja, das finde ich auch, dass man da einen ganz krassen und gewaltigen Unterschied sehen kann und es liegt auch, wie du es in der Frage formuliert hast, ganz sicher an den kulturellen Unterschieden oder an der kulturellen Nähe jetzt zur Ukraine im Vergleich zu Syrien, Afghanistan etc. Andere Religion, ganz, ganz andere Kultur, ganz anderes Menschenverständnis, manchmal eben auch ein sehr kritisches Menschenverständnis. Ja, das sollte halt nicht unbedingt immer so ein bisschen abgetan werden. Es ist nun mal andere Länder, andere Sitten sozusagen. Und die Sitten unterscheiden sich eben umso mehr, wenn dann halt auch eben so etwas Fundamentales wie die Religion sich unterscheidet, weil Religionen Länder geprägt haben, so wie wir eben hier ein abendländisches Land sind, ne, das von der christlichen Kultur geprägt wurde, so sind eben die Länder des Orients sozusagen ein von Islam geprägten Kulturen dann eben. Ne? Und das unterscheidet sich eben. Die Ukraine wiederum ist ein christlicher Staat, auch wenn es christlich-orthodox sozusagen ist, aber das ist ja wurscht. Ja. Ähnliche Werte, ja. Dann hat man natürlich Sympathien allein schon der ich sag mal, 2 Stunden Flugzeit geschuldet. Ne? Ja. Das ist quasi hier um die Ecke. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Von daher, ja, Zweiklassengesellschaft und da muss ich einfach wirklich jedes Mal an meinen Nonno denken, also an meinen Großvater, der als italienischer Migrant damals als Gastarbeiter kam und unter welchen Umständen die hier aufgenommen wurden und wie die hier behandelt wurden. Da sind selbst noch die krassen Zustände, die Syrer momentan immer noch erleben müssen, das reinste Paradies dagegen. Also gerade das so im direkten Vergleich aus den Erzählungen ist das schon ganz krass. Und wenn man das dann nochmal on top setzt mit den Ukrainern, die dann halt quasi hier einfach durchmarschieren sozusagen und alles bekommen, das muss schon sehr bitter sein für die Afghaner und die Syrer hier. Ne?
Ja.
Was die, ich sag mal, Bedenken der Bevölkerung angeht, kann ich die schon nachvollziehen. Weil ich sage, also im Einzug natürlich, ja, dass alle Dokumente etc. dann eben zur Verfügung gestellt werden müssen, dass es darum geht, dass sie Unterkunft bekommen, alles keine Frage, ja, aber beispielsweise jetzt, wenn das Beispiel ja stimmt, ja, mit dem Kindergartenplatz, jemand anderen, der schon 3 Jahre darauf gewartet hat, den Kindergartenplatz wegzunehmen, nur weil, in Anführungszeichen, nur weil jetzt quasi eine Flüchtlingswelle anrollt, ist ja jetzt nicht so, als könnten die auf ihre Kinder auch selbst aufpassen, jetzt um das mal so stumpf zu sagen. Ja? Ich finde, dass das Problem ist, wir machen uns damit halt selber ein Fass auf, weil wir haben sowieso schon ein Problem, was das angeht. Ja. Durch eben die Hilfsbereitschaft, die ja gut ist und auch so sein soll in der Flüchtlingswelle, die 2015 war. Aber ja, dann kommt jetzt noch was on top und dann werden die Leute, die sowieso schon so eine Tendenz haben, nur noch weiter in diese Richtung geschoben.
Ja, ja, absolut. Oder Menschen, die eigentlich eher positiv der Sache gegenüberstanden, werden dann plötzlich missbilligender, weil klar, also wenn du selber dann betroffen bist, dann ist es immer ein Problem.
Ja.
Also ich finde, immer als allererstes sollte der Mensch im Vordergrund stehen, ja, und der Mensch mit dem größten Leid, mit der größten Not, der sollte auch erstmal die erste Hilfe bekommen, sehe ich absolut so, weil wir haben hier alles, ja, wir haben auch keine Probleme. Es ist natürlich dann so, wenn du wieder arbeiten willst, du hast Verpflichtungen deinem Chef gegenüber, du musst zur Arbeit gehen, du willst auch zur Arbeit gehen, du hast jetzt jahrelang nicht gearbeitet, ne, du warst die ganze Zeit zu Hause, jetzt kann dein Kind endlich in den Kindergarten, das war das eine Beispiel, oder du musst dann dringend irgendwelche Behördengänge machen, geht nicht, du kommst nicht an einen Termin ran, weil eben blockiert wird. Ist natürlich blöd, aber kann man auch irgendwie verkraften. Ja? Also wir sterben dadurch nicht, wir kriegen keinen Bombeneinschlag dadurch. Ne? Deswegen meine Meinung ist, macht. Ich warte auch gerne noch 2 Monate länger, mir egal. Aber ich kann verstehen, dass da so ein bisschen Unmut in der Bevölkerung ist.
Selbstverständlich. Also ich sag auch null gegen Erste Hilfe und sowas. Deswegen sage ich ja, Unterkunft muss gesorgt werden, alles drum und dran. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, die Welle, die hier anrückt, das sind nicht die Männer, weil die Männer nicht raus dürfen. Das sind die Frauen mit ihren Kindern. So, und die Frauen können, so blöd das klingt, auch auf ihre Kinder aufpassen, weil jetzt kein Recht darauf besteht, direkt in Arbeit zu kommen und dann jemand anderen quasi, der ja wirklich, und wir haben da ja einen akuten Mangel sowieso schon für die normale Bevölkerung, in Anführungszeichen, quasi dann hinzugehen und zu sagen, das wird gecuttet, hast halt Pech gehabt, dann kann ich schon verstehen, dass dann jemand sagt, hallo, ich bin hier Steuerzahler, hallo, ich muss hier irgendwie auch selber dafür sorgen, dass ich meine Familie versorgen kann, dann gilt das Argument nicht mehr. Ja, also klar, alles, was die Grundversorgung angeht, um Gottes Willen, das ist unsere humanitäre Hilfe, die wir leisten müssen, und zwar egal, woher die Leute kommen. Egal, ob es Europäer sind oder nicht Europäer sind. Ja, aber es gibt dann kein Recht auf, ich nehme dir den und den Platz weg. Das geht nicht. Ja? Finde ich zumindest. Weil so schaffen wir es, wie du sagst, eben nur dafür, dass sogar die Leute, die sogar noch vorher eine positive Toleranz hatten, dann wirklich abgefuckt werden. Und da müssen wir echt aufpassen. Weil, wie du sagst, ne, wir haben jetzt schon im anderen Thema ja behandelt, die Wahlbeteiligung geht immer weiter runter. Leute sind politikverdrossen. Und das geht immer nur in die Richtung dann, dass, wie du sagst, die Populisten davon quasi profitieren.
Stimmt. Ja, Mino, zum Abschluss. Erzähl mir, was treibt dich um?
Ja, gerne. Ich hatte bis kurz vorm Podcast sogar tatsächlich etwas anderes, das mich umgetrieben hat. Aber dann habe ich eine kleine Dokumentation gesehen und hat mir das wieder in den Kopf gerufen, wo ich schon länger und öfter drüber nachgedacht habe und was mich umgetrieben hat. Und leider Gottes ist es heute wohl ein bisschen deprimierend bei uns im Podcast. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich habe eine Sportschau-Dokumentation zur WM in Katar nochmal gesehen, die jetzt ganz frisch rauskam, vor einer Woche oder sowas. Wo nochmal die aktuellen Stände etc. beschrieben wurden, nochmal auch alles so zusammengefasst wurde, wie das ablief. Und da ist mir nochmal so durch den Kopf gegangen, dass ich schon des Öfteren mal auch mit Freunden, bin ja selbst Fußballschiedsrichter, auch mit Schiedsrichterkollegen darüber diskutiert habe. Wie sieht das aus? Politik und Sport. Nicht nur im Fußball, aber gerade der Fußball ist als populärste Sportart der Welt natürlich dafür dann natürlich sehr anfällig. Aber ist es möglich, solche Sachen wie große Turniere überhaupt unter dem Vorbehalt des, ja, das ist ja nichts Politisches, sondern da geht es ja nur um den Sport, irgendwie abhandeln zu können. Ne? Reden wir über die WM 2018 in Russland. Reden wir über die Olympischen Spiele in Sochi, damals in Russland. Ja? Reden wir über die Olympischen Winterspiele, die in China, stattgefunden haben. Und reden wir über die WM in Katar dieses Jahr, wo wir tatsächlich ja unseren kompletten Spielplan umstellen müssen, weil alles im Winter zur Weihnachtszeit stattfindet, das mich persönlich sowieso generell abfuckt, weil da bin ich gerne auf dem Weihnachtsmarkt und gucke nicht WM. Ja? So, wie siehst du das? Kann man Politik und Sport voneinander trennen? So wie sie es ja immer sagen?
Man sollte es tun, man kann es aber nicht. Weil jetzt ganz kurz, wir haben die Riesendiskussion Katar gehabt. Ja? Die war in den Medien, die war in den Familien, die war überall. Schlimme Zustände für die Arbeiter, Todesfälle bei den Arbeitern. Man hat quasi die Stadien auf Blut erbaut sozusagen. Ja? Mhm. Katastrophe. Hörst du darüber noch irgendein Wort, seitdem wir von Katar Öl wollen? Und Gas?
Nö, natürlich nicht. Außer tatsächlich, das haben sie heute Morgen dann auch gezeigt in der Doku. Ich hatte das ja sowieso kritisiert, dass Habeck, ich glaube, das haben wir ja in unserer letzten, in Anführungszeichen, richtigen Folge ja schon gesagt. Habeck hat ja so mal so eine Rundfahrt gemacht durch die ganzen Emirate, um quasi Partnerschaften zu gewinnen. Und er meinte in den Interviews da auch immer, dass er es tatsächlich sogar angesprochen hat, Angst davor hatte, dass es dann quasi Stress gibt. Aber die haben dann alle natürlich gesagt, ja, wir wissen, dass wir da was ändern müssen, etc. Aber das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Ja, wir sind da jetzt in der Hohlschuld sozusagen.
Ja, das Problem ist, weißt du, das könnte man nur voneinander trennen, beziehungsweise es könnte nur gestoppt werden, wenn keiner es wirklich guckt. Und das passiert einfach nicht. Nein. Ja, also ich merke jetzt schon, wie die Leute sich darüber unterhalten. Hey, wie ist die Aufstellung? Was glaubst du, wer steht im Tor? Neuer oder Trapp? Was passiert? Ja, also die Leute sind so langsam heiß. Es wäre ja jetzt quasi WM-Zeit jetzt bald gewesen, wenn es normal abgelaufen wäre. Ja. Juli ist ja immer WM-Zeit. Ja. Und das ist natürlich ein tolles Event und das ist natürlich auch was Schönes und so. Ich finde sowieso im Rahmen eines Krieges, Ukraine-Russland, jetzt ein Fußballfest abzuhalten, schwierig. Beide Länder können natürlich selbstverständlich nicht dabei sein. Und auf der anderen Seite dann zu sagen, gut, das war jetzt nicht abzusehen, dass der Krieg jetzt stattfindet, aber die WM wird stattfinden, auch wenn der Krieg dann noch anhält.
Ja, wird's. Ja?
Und egal, was passiert ist im Vorfeld, egal wie diese WM nach Katar gekommen ist, egal wie viel Korruption da gelaufen ist, wie viel Arbeiter ums Leben gekommen sind und wie die da hausen müssen, egal was passiert, diese WM wird stattfinden. Ja. Und diese WM wird auch geguckt werden. Und diese WM wird auch bejubelt werden. Und wenn wir Weltmeister werden, wird hier auch Autokorso stattfinden. So, das ist einfach so. Das hat auch viel damit zu tun, mit dieser Floskel, gib den Leuten Brot und Spiele. Ja. Vor allem in schwierigen Zeiten. Wir werden dadurch abgelenkt, wir werden dadurch nicht so viel Fragen stellen, wir werden dadurch die Medien füllen mit anderen Themen. Kommt der Politik auch zugute. Dementsprechend fördern die das natürlich und finanzieren das. Ich bin großer Fußballfan, ich freue mich sehr auf die WM, ich finde finde WMs immer richtig, richtig geil. Ja, macht Bock, das zu sehen. Guckt man sich die Spiele an. Man hat so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl und zum Glück sind die Italiener nicht dabei. Und dementsprechend ist das natürlich eine tolle Sache. Und ich gucke das auch gerne auf dem Weihnachtsmarkt, ist mir egal. Mhm. Aber natürlich ist es im Hinblick darauf, was in der Welt gerade passiert, ein bisschen zynisch, sich dann über sowas zu freuen.
Ja. Aber die Sache ist die Paula, was kann sozusagen der kleine Mann und die kleine Frau dafür, dass da quasi im Hintergrund korrupte Schweine quasi sich dazu entschlossen haben, das in so einem Land stattfinden zu lassen, das ja tatsächlich
nichts.
Einfach...
Ne,
das
absolut
ist, das ist genau. Und deswegen
wir können nur aufhören zu gucken.
Genau, aber wie zynisch ist das dann wiederum? Ne? Das ist die einzige Unterhaltung, die man quasi hat. So, das findet alle 4 Jahre statt. Die Leute freuen sich darauf. Die können auch nichts dafür. Deswegen wird das auch nie, wie du sagst, das wird nie passieren, dass die Leute das nicht gucken werden. Und weil es ja auch für die unfair ist, warum soll ich jetzt darauf verzichten? Ich kann nichts dafür, das ist mein Sport, das ist das Einzige, was ich gucke sozusagen.
Ja.
Lass mir doch meinen Spaß.
Ne? Ja, also richtig absurd finde ich einfach die Tatsache, diese Stadien waren vorher nicht da. Die mussten komplett neu gebaut werden in einem Land, das überhaupt nicht fußballbegeistert ist. Das heißt, nach der WM werden diese Stadien vergammeln, wie in Brasilien jetzt, die olympischen Anlagen. Nicht die olympischen, die WM natürlich. Das wird komplett ungenutzt bleiben, aber man hat Milliarden investiert, um Kühler da reinzubauen, dass die Stadien einigermaßen kühl sind, dass die Spieler da spielen können. Und es wurde schon extra in Winter gelegt, damit es nicht ganz so heiß ist.
Ja.
Und das alles natürlich im Hinblick auf Ressourcenverschwendung, Menschenbehandlung und Korruption ist das eine absolute Vollkatastrophe. Sollte nicht toleriert werden. Und wenn man sich die ganzen Punkte vor Augen hält, sagt man, wie kann man denn da überhaupt hinfahren? Es wird jeder hinfahren. Und es wird auch jeder gucken.
Mhm.
Und genau das ist das Problem. Die können so heftig und so schlimm agieren, wie sie wollen. Ja? Die lachen sich im Hinterzimmer wirklich ins Fäustchen.
Ja,
natürlich. Weil die wissen, egal was wir tun, die Leute gucken es trotzdem.
Ja.
So. Und ja,
das Einzige, was ich hoffe, ist eben, dass jetzt durch diese ganzen Aufschreie, die es halt dann gab und die Skandale, die damit im Zusammenhang standen, dass dann vielleicht bei der Vergabe der nächsten WMs, die ja dann bald auch anstehen, vielleicht, und ich meine, ich sehe dein Gesicht gerade, aber vielleicht sich ein ganz klein bisschen was ändert, wieder in die Tendenz so, vielleicht lassen wir es einfach trotzdem, wir haben genügend andere Länder, in denen wirklich Fußball gespielt wird. Wir haben auch genügend andere Länder, die dann trotzdem immer noch kritisch, aber nicht ganz so krass arschlochmäßig kritisch zu behandeln sind, oder anzuschauen sind. Lass uns doch lieber dahin was vergeben.
Mhm.
Weißt du?
Ja, das ist die Hoffnung. Aber FIFA und UEFA sind leider Vereine, die,
deswegen finden wir auch die nächste Europameisterschaft in dem korruptesten Land der Welt statt, Deutschland. Ja, schwarzer Humor, aber da freue ich mich schon drauf, weil Köln ist nämlich eines der Stadien.
Ja. EM wird geil. Unser Schirmherr Philipp Lahm, der schmeißt den Laden.
Ja.
Und dann in ein paar Jahren kommt raus, dass er wie Franz Beckenbauer auch korrupt war. Das wäre so witzig, wenn Philipp Lahm so einfach angeklagt wäre. Der Kleine, der nie in seiner Karriere eine rote Karte bekommen hat, der wird dann plötzlich
zum Korrupten. Man könnte fast meinen, dass er dann ziemlich lahm ist.
Oh Gott, war das schlecht.
Ja.
Ja, Leute, in diesem Sinne, das war ein guter Abschluss. Spannendes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall und go Deutschland.
Go Deutschland, oh Gott. Wer sagt sowas denn bitte?
Die Deutschen.
Ah, okay.
Mhm. Yay, go Deutschland. Auf jeden Fall, es war wieder eine sehr spannende Folge, Mino. Mhm. Ich danke dir.
Ich danke dir, mein Schatz.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, Leute.
Ja.
Gebt uns Feedback.
Mhm.
Stellt uns eure Fragen im Hinblick auch auf Vertrieb und alles Weitere. Gerne auch Vorschläge uns geben, was wir denn für Themen ansprechen sollen. Mhm. Wo ihr vielleicht gerade Probleme seht oder Hilfe braucht, kein Problem.
Gerne.
Genau. Mino,
ja.
Wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald.
Bis bald. Macht's gut.
Ciao, Leute.
Ciao, ciao.